Jetzt sind wir live on air.
Wow, okay, wir sind wieder zurück.
Aus der Sommer... Na.
Aus der sehr langen
Pause. Aus der Dezemberpause.
Also, wir trauen uns und machen Folge 1. Und die nennen wir Saisonstart und Niederlage. Und davor wollen wir unseren schönen Jingle spielen, den wir noch nicht haben. Danke, Arvid. Wir haben uns da aber schon wen angelacht. Letztens am Glühweinstand, das müssen wir sagen. Also es ist in Bearbeitung. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf das Wesentliche. Diese Folge, nochmal zur Wiederholung, heißt Saisonstart und Niederlagen. Und wir beginnen deshalb damit, weil wir das ja sukzessive aufarbeiten wollen. Das erste Rennen dieser Saison, Weltcup, muss man sagen, Weltcup-Saison ist losgegangen und es sind die Olympischen Spiele im Februar. Das halten wir uns immer im Hinterkopf. Und es war in Mülin in China.
China.
Wir nennen diese Folge eben unter anderem auch Niederlagen. Warum? Das erarbeiten wir jetzt. Mülin, Arvid, das war, Mülin, wir waren voller Vorfreude. Confident.
Richtig, richtig.
Du warst...
Tatendrang, ja. Fokus, voller Motivation. Bin in den Flieger eingestiegen, habe sofort gewusst, was ich da zum tun habe. Geil, ja. Snowboarden. Aber es ist der 27. und der 11. Platz waren.
Ja.
Also vielleicht, wenn man es so am Papier betrachtet, nicht jetzt der Top-Saisonstart, aber...
Ich finde, es ist bescheiden ausgedrückt, ja.
Ja. Natürlich habe ich mich sehr, sehr geärgert am ersten Tag, muss ich auch sagen. Aber es ist part of the game. Es ist... Am ersten Tag war ich mal so, ich will mal sehen, wo ich stehe.
Mhm.
Und ich habe vom Gefühl her, bin ich nicht am 27. Platz gestanden. Also ich habe schon dann versucht, mir das Mindset da wieder für den zweiten Tag zurechtzulegen. Und die Bedingungen haben es mir ermöglicht, einfach viel mehr meinen Stil dann am zweiten Tag zu fahren. Und dann ist gleich viel, viel besser gegangen. Ich habe in der Quali performt. Und bin als Achter ins Finale eingezogen. Dann habe ich gegen einen Andi, gegen den Routinier in unserem Team, leider den Kürzeren gezogen und bin dann 12. geworden. Aber Mylin war jetzt nicht, es war jetzt not the yellow from the egg, aber ich muss sagen, es war part of my way.
Deshalb haben wir es auch Niederlagen genannt.
Weil es eigentlich keine Niederlagen sind.
Genau. Indem, dass man eine Niederlage als solches überhaupt labelt und als Niederlage bezeichnet, wird es ja erst dazu.
Genau.
Weil, wie gehst du, und das finde ich so faszinierend bei dir, wir telefonieren dann ja und schreiben vor, nach den Rennen, und du bist trotzdem aufgeräumt, weil ich habe schon... Angst quasi, unter Anführungszeichen, dich anzurufen oder dich zu kontaktieren, weil ich mir denke, ich wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, Brennhaas, am Boden zerstört, wäre ich wahrscheinlich eh nicht und war ja nie, wenn ich jetzt unter Anführungszeichen eine Niederlage hingenommen habe. Aber du bist so aufgeräumt und du bist ja voller Tatendrang und sagst, ja, das ist passiert, aber ich habe es schon aufgearbeitet, ich habe es mir schon angeschaut. Was machst du dann nach so einem Rennen? Also, wenn es jetzt gleich einmal passiert, fangen wir mal vielleicht mit dem an, weil dann bist du schon in der Emotion drinnen.
Klar, also dann, ich ärgere mich. Ich meine, Tränen verdrucken du jetzt nicht. Ich weiß sofort, woran es gelegen hat. Und ich glaube, das ist für mich so ein Part von der Aufarbeitung. Ich würde immer gern wissen, was kann ich am nächsten Tag noch besser machen, um mich in eine bessere Position zu bringen, für ein besseres Resultat. Und im Endeffekt habe ich das jedes Rennen gemacht, egal ob ich Zweiter geworden bin, ob ich 27. geworden bin, ob ich ausgefallen bin, ganz egal. Für mich ist es einfach der Antrieb, am nächsten Tag besser am Start zu stehen.
Mhm. Wenn sowas jetzt aber passiert, du fährst runter, also nochmal, Parallelslalom ist es, oder Parallelriesendorf, es ist genau. Wurscht, bei beiden ist ja dasselbe Prinzip, zumindest für einen Außenstehenden schaut es genau. Aus, ihr fahrt, du auf dem, sagen wir jetzt, blauen Kurs, der andere auf dem roten Kurs, parallel nebeneinander hinunter und unten wird dann die Zeit genommen. Und der schneller war, hat sie dann im besten Fall gleich qualifiziert oder darf dann, hat er noch einmal eine Chance oder ist es raus, ist es einfach aus, weil du weißt schon, man hat ja dann mit der Zeit dann schon ein Gefühl und weißt, das wird sie nicht ausgehen, es stehen noch viel zu viele Gute oben. Genau. Es kommt natürlich auch darauf an, bist du jetzt als Erster runtergefahren oder schon als Vorletzter in der Qualifikation. Richtig. Das ist jetzt aber ein bisschen vielleicht zu kompliziert für jemanden, der sich nicht auskennt und um das geht es jetzt nicht, sondern ich will auch von dir wissen, auch dann im Rennen, du fährst ins Ziel und du bist einfach nicht weiter. Du bist nicht einmal aufgestiegen in diesem Rennen. Welche Emotionen, mit was hast du denn zu tun? Was denkst du dir, wenn es bei dir jetzt in dem Fall nicht grün aufleuchtet, sondern du der bist, wo bloß irgendwas an Zeit steht?
Zuerst einmal muss man das Gefühl mit der Zeit irgendwie so in Relation setzen. Also wie hat man sich beim Lauf gefühlt? Wie schaut die Zeit aus? Also das schlimmste Szenario ist, glaube ich, du fühlst dich, als wenn du den Gotteslauf gerade runtergelegt hättest und dann steht so plus 1,5 Sekunden oder so. Und du denkst, woher?
Ja.
Wenn ich jetzt aber meine Gefühle vom Kurs mit den Zeiten vergleiche, dann passt es oder stimmt das überein. Ich habe genauso kleine Fehler einbaut gehabt, waren kleine Unsicherheiten drinnen und genau die haben den Rückstand auch verursacht. Mhm. Und beim zweiten Rennen zum Beispiel im Finale gegen Andi, da habe ich gewusst, hey, da kann ich meine Linie fahren. Ich habe genau meinen Plan durchgesetzt. Und bei dem Tor, wo ich dann weggerattert bin, wo ich den Speed in die Fläche raus verloren habe, muss ich sagen, ich war von zehnmal genauso eingefahren. Mhm. Weil ich hab's nicht besser gesehen. Ich habe das Beste aus der Situation gemacht und deswegen habe ich mir auch nach dem Rennen, klar, wieder, wir haben eine emotionale Phase, kurz nachher, aber zusammengefasst, ich habe alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe, also alles nach Plan. Wenn der Plan dann halt nicht so gut aufgeht oder der Plan nicht so gut ist, dann muss ich den Plan ändern. Mhm. Aber ich hab bei der Umsetzung, weil, hey, da war ich so stark, da war ich so fokussiert. Und das hat mir ja eigentlich diesen Push gegeben für die Europarennen dann.
Mhm. Ist es denn so, dass du sagst, bei mir war es so, du bereitest dich auf ein Fußballspiel vor, auf ein Snowboardrennen, egal ob Kommentar, ob Moderation. Und ich weiß, ich bin jetzt vorbereitet. Aber man hat irgendwie ja das Gefühl, man könnte ja nochmal was machen, aber irgendwann kommt man dann ja mit seiner Erfahrung an einen Punkt, wo man sagt, ich bin jetzt maximal vorbereitet. Und das, was ich jetzt machen muss, ist Vertrauen haben.
Genau.
Vertrauen, genau, dass der Plan aufgeht oder dass ich auch einfach die Chance bekomme, die Gelegenheit zu haben, den Plan zu adaptieren, nochmal zu überarbeiten, weil irgendwann brauchst du ja das Feedback. Passt der Plan? Stimmt die Richtung? Ist es der richtige Weg? Komme ich so ans Ziel?
Genau so ist es. Also du brauchst immer so Wegweiser, die da sagen, hey, du bist eh am richtigen Weg. Mhm. Es dauert nur so und so lang, aber so wie die gelben Tafeln beim Wandern.
Ja.
Du gehst und auf einmal siehst du es, ja, stimmt. Mhm. Gott sei Dank, ich bin nur am richtigen Weg. Oder die Markierungen.
Ja.
Du weißt nicht, wie lang, sie sagen da vielleicht nicht, wie lang du noch brauchst, aber du weißt, du bist am richtigen Weg.
Mhm.
Und du hast die Erfahrung angesprochen und irgendwann bist du dann fertig vorbereitet. Für mich ist es so, wir stellen uns jetzt kurz einmal so eine Pizza vor und ein Drittel von der Pizza ist diese Fähigkeiten, die man sich erarbeiten kann. Man kann mental stark sein, man kann topfit sein, man kann ein super Material haben, man kann ein gutes Teamumfeld haben. Und ich finde, dass das Vertrauen in die Fähigkeiten das zweite Drittel ausmacht.
Mhm.
Weil du musst einfach vertrauen, dass du das beste Material hast, gerade unter dir. Jetzt gerade in dem Moment. Und seit letztem Jahr, seitdem ja auch ein Plan von mir aufgegangen ist, kann ich sagen, ich habe ein Drittel Erfahrung dazu gewonnen.
Ja.
Und aus der Erfahrung schöpfe ich sehr viel. Und plötzlich ist das Material nicht mehr so und so viel wert, sondern der Bereich ist kleiner geworden, ich kann viel mehr vertrauen und aus der Erfahrung heraus weiß ich, was ich mit meinem Material in welcher Situation machen muss.
Ja.
Und ich glaube, wenn ich am Start stehe, dann habe ich null Zweifel an mir selber, dass das gut geht.
Ja.
Aber ich habe natürlich schon die Motivation, morgen noch besser am Start zu stehen.
Ja.
Und genau das macht es so geil irgendwie, dass man auch schlechte Resultate mitnimmt, mit einem Mindset, wo man sagt, ja, ich brauche auch die schlechten Ergebnisse, damit ich erstens einmal die guten schätzen kann und dass ich überhaupt zu den guten komme.
Ja. Auch ein anderer Snowboarder, ich erwähne da jetzt keinen Namen, weil ich dann ja auch nie weiß, ich möchte jetzt niemand oder aus niemandes Nähkästchen plaudern, das einfach nicht mein Platz oder Ort ist, aber die Person hat auch gesagt, oft in der Qualifikation könnte er viel weiter vorne sein und die Trainer sagen so, hä, was hat denn passt, hat was nicht gestimmt, soll man ein anderes Brettel nehmen, hat es wachsen nicht passt oder so. Und dann hat er immer gesagt, aber wieso soll ich mich in der Quali komplett verausgaben? Ich schaue immer, dass ich vorne fahre, das ist ja dann auch mit den Brackets, es ist, kommt ja dann auch an in der Quali, vor allem auch im Snowboard Cross kommt es ja darauf an, je besser du in der Quali bist oder je schlechter, desto in einem besseren kommst du dann gelost, also mit Leuten, die in der Weltrangliste weiter hinten oder weiter vorn sind. Und da hat er gesagt, da fährt er einfach rein. Und dasselbe ist, er zerreißt sie im Sommer nicht mehr bei den Trainings und in den Vorbereitungen, weil er ja schon weiß, das hat er schon als Junger gemacht. Und er ist ja schon auf dem Level. Und jetzt heißt es eben, den Plan zu wirklich dorthin zu bringen, wo es am besten läuft. Und das heißt manchmal mittlerweile auch, Ruhephasen und einfach am Kopf, am Mindset arbeiten und einfach schauen, ich komme ausgeruht und im richtigen Mindset hin, weil auf meinen Körper, auf mein Setup, auf das kann ich mich verlassen. Und ich finde, von dem kann man sich ja so viel mitnehmen und ummünzen auf so Daily Business, also auf das tägliche Leben auch.
Ja, es geht, glaube ich, auch nicht nur darum, dass du aktive Pausen einlegst und sagst, heute habe ich so und so viele Meetings oder so und so viele Trainings. Ich mache zwischendrin Pausen. Mhm. Auch Pausen, die weit zurückliegen. Zum Beispiel im Sommer, wenn ich in Paros bin, in Griechenland, am Chillen am Strand. Das ist für mich auch, da zehre ich über den Winter dann auch dran. Mhm. Also diese aktiven Phasen in Ruhe, die ich würde nicht sagen, ich gönne es mir, sondern ich plane es ein.
Ja.
Weil es wichtig ist. Mhm. Und zum Beispiel auch jetzt nach den letzten Rennen bis zum nächsten auch schauen. Nicht alles zu Tode trainieren.
Mhm. Ja, das ist ein spannender Ansatz. Ne?
Ja, ich war gestern beim Training zum Beispiel und das hat super funktioniert, so aus dem Stegreif. Mhm. Und ja, es ist, ich würd nicht sagen, es ist wie Radfahren, man verlernt es nicht. Man braucht schon so eine Zeit, bis man wieder reinkommt in diesen Rennmodus. Mhm. Aber hey, es ist nur immer Snowboarden.
Ja.
Es ist links-rechts fahren.
Also,
und das kann ich.
Das habe ich auch mit einem Skifahrerin einmal gesprochen und da geht es ja jetzt nicht mehr drum. Also ihr lernt es ja jetzt nicht mehr de facto besser Ski zu fahren, besser Snow zu boarden oder sonst was, sondern da geht es jetzt wirklich um andere Dinge. Also niemand spricht irgendwem im Weltcup ab, kann nicht Skifahren oder was. Also da sind wir ja so weit davon entfernt und das muss einem ja auch einmal klar sein. Gut. Das war China.
Und China.
Von China ist es dann weitergegangen nach Italien.
Oh ja, Bella Italia.
Ja, so, das ist ja auch dann der Ort des großen Geschehens im Februar.
Genau, also ja. Das Land,
ja, das
die
Land
Ortschaften nicht. Also es die ist zwar nicht, Mailand, genau. Cortina. Und ja. Wir waren Cortina und in Carezza.
Genau.
Im Februar sind wir dann in Livigno.
Genau. Fangen wir an, im Dezember, das war 13. Dezember und dann danach war Carezza am 18. Dezember, bleiben wir in Cortina. In Cortina habe ich mir dann gedacht, ja komm, China, ist halt China, ne? Das ist halt alles ein bisschen anders, also der Schnee ist ein bisschen anders, die Luft, die Leute, der Wind, das Wetter, es ist alles ein bisschen anders in China. Ist völlig wertfrei genannt, dass das jetzt so klingt. Es ist einfach anders, das muss man sagen, das hat auch jeder Athlet im Feedback immer gegeben, also der Schnee, das ist einfach, es ist halt wirklich
spezieller,
logisch, also Europa, China, ja, es ist was anderes. So, jetzt bist du nach Cortina d'Ampezzo gekommen, also landschaftlich, glaube ich, zum Snowboarden, Skifahren, Wintersport generell, also ganz obere Klasse, oder? Also das ist ja top.
Das ist echt top-notch. Also finde ich, das haben wir in einem von den coolsten und schönsten Gegenden, die es in Mitteleuropa zu bieten hat. Weltweit, glaube ich, so einzigartig.
So.
Aber.
Ja? Oh.
Aber China war noch nicht vorbei nach den Rennen. Es gibt schon auch eine Zeit neben den Rennen. Und wir haben echt eine coole Zeit noch gehabt. Wir waren auch noch länger in Mailin, sind dann nach Peking. Und ja, dort haben wir auch mal so das Leben in Peking ein bisschen genießen dürfen. Ja. Also wir waren essen am Abend, sind später angekommen im Hotel, waren dann noch essen in der Stadt, sind reingefahren mit der S-Bahn. Mhm.
Die fährt dort halt 200 km/h.
Genau. Rein in die Stadt. Und es war cool, weil da kannst du auch abschalten. Mhm. Und es waren sehr, sehr viele Athleten auch mit. Und das gibt dann ein bisschen so den Refocus. Mhm. Du kannst einmal abschalten, kannst mal an komplett andere Sachen denken. Wie kommst du in die Stadt? Was ist? Wo gehen wir vielleicht noch auf ein Getränk oder so? Das sind ganz andere Sachen und das, oder mir taugt es, dass er einfach ein ganz anderes Milieu wieder hat.
Ja.
So zwischendrin. Um mich dann wieder in den Flieger zu setzen, 12 Stunden zu fliegen und dann zu sagen, passt, nächstes Rennen kehrt wieder mir.
Ja.
Also ja. Das war ein kurzer Exkurs.
Ja, es war ein schöner Exkurs.
Ja,
ich freue mich auch, dass du es gemacht hast, weil als ich in Peking war, eben zu den Olympischen Spielen, da war Corona-Hochphase. Also wir haben ja nirgends hin und raus dürfen.
Man muss die Zeiten ausnutzen.
Ja, hast gut gemacht. Okay, so, Cortina, Arvid, war dann Platz 12? Nimm uns kurz mit. Wie also, war das? Wie ist das zustande gekommen?
Wie ist das zustande gekommen? Erst einmal, man muss sagen, die nächsten zwei Italien-Rennen, also Cortina und Carezza, waren beide Male ein solider Arvid-Run im ersten Qualifikationslauf.
Ja.
Und ich war jetzt nicht übertrieben schnell. Ich würde sagen Mittelklasse.
Mhm.
Und ich habe dann jeweils im zweiten Durchgang geschafft, dass ich näher zu meinen 100% komme und bin dann, ich glaube, dritte Laufzeit dann gefahren im zweiten Durchgang. Und das spornt mich so an. Weil sich das Speed, der Grundspeed, der ist da. Ich brauche nur fahren. Ich brauche es nur zulassen, dass ich mehr den Arvid-Style rauslasse, dass ich mehr das Brettl gehen lasse zum Beispiel. Ich vertraue darauf, dass der mein Schwung genauso schnell ist und schneller wie bei anderen. Und ich glaube, das habe ich... Warte kurz.
Kurze Pause. Werbeunterbrechung. Ich weiß noch nicht, für was wir werben, aber für den Podcast, Folge 1. Wir haben es endlich geschafft. Werbung Ende.
Und aus dem heraus muss ich sagen, ich habe dort wieder so viel mitgenommen an Confidence, an Vertrauen in meinem Schwung.
Aber wie geht das? Das ist das, was man sich von außen fragt. Ja. Ne? Also du bist einmal dann 12. geworden in Cortina und in Carezza 17.
Ja, und der undankbarste Platz.
Ja.
Das 17 ist so undankbar,
weil du nicht 16, über die Quali kommst.
Weil 16 kommen ins Finale.
Genau.
Und dann ist ja alles offen. Du kannst ja auch als Erster gewinnen und als 16er genauso gewinnen. Du hast die Möglichkeit.
Dann im Rennen, wenn du es über die Quali schaffst. Ja, dann sind die Karten neu
gemischt. Aber als 17er ist so, du bist 300stel langsamer und bist einfach, also das Rennen ist vorbei für dich.
Mhm. Aber wie geht's dir dann da? Bist du dann wirklich kurz sauer? Bist du mal heiß? Bist du wütend? Schlagst du, trittst du gegen irgendeinen Koffer?
Nein.
Was machst du?
Also es ist keine Zeit für Pessimismus.
Mhm.
Es ist keine Zeit für schlechte Vibes, weil im Endeffekt da in Carezza zum Beispiel habe ich gewusst, passt, 17. Ich schließe jetzt mit dem Cheers für das Jahr ab.
Ja.
Weil in zwei Tagen stehe ich am Slalombrett in Davos beim World Cup.
Das muss man nur dazu sagen, das waren ja die ersten drei Rennen, waren alle jetzt nicht die Disziplinen, wo du...
Vier, Entschuldigung, zwei Kinder.
Waren ja eben die Disziplinen, wo du nicht den Vize-Weltmeistertitel geholt hast, wo du nicht die Kristallkugel geholt hast. Das ist aber die Disziplin der Olympischen Spiele. Wenn du sagst, es ist kein Platz für Pessimismus. Ich bin jemand, der sagt, ich will lieber Gefühle fühlen, weil ich dann irgendwie Bedenken habe, dass ich dann wie ein Druckkochtopf irgendwann explodiere, implodiere, was auch immer. Das heißt, ich versuche immer durch alles durchzugehen. ob das jetzt gut ist, schlecht ist, ob viele Tränen fließen, keine Tränen, wie auch immer.
Ja, Emotionen musst du ja zulassen.
Ja, aber wenn du sagst, es ist keine Zeit für Pessimismus, klingt es für mich, als es ist kein Platz dafür da, dass du dich hinsetzt und sagst, Alter, wieso habe ich es denn geschafft? Es gibt einen scheiß Dreihundesel. Weißt du, wie ich meine?
Naja, das eine, also ich find das, wenn du dich drüber ärgerst, vor allem mal die Emotion zulässt, dann ist das ja kein Pessimismus.
Ja, okay, das ist wichtig für mich, weil, jetzt zu unterscheiden.
Wenn ich jetzt einfach Emotionen freien Lauf lasse, dann, also nur weil ich lache, heißt es nicht, dass das Leben gerade für mich positiv ist.
Ah, oh, da muss ich aber aufpassen, weil du lachst immer. Vielleicht denkst du so, oh.
Ja, vielleicht lache ich auch einfach drüber, dass es gerade so läuft, wie es läuft. Nein, also klar hat man positivere Seite, positivere Vibes und auch einmal richtig schlechte Vibes. Mhm. Aber man muss sich vor Augen halten, was das Ziel ist und wo es hingehen soll. Mhm. Und wenn ich da, was soll ich tun mit dem 17.
Ja.
Also ich kann jetzt natürlich ins Hotel fahren, mich eingraben, mich unter die Decken legen und einfach einschlafen oder weinen oder so. Und mein Gedanke war, ich gehe Slalombrettel holen. Mhm. Ich gehe Slalom fahren.
Logische Schlussfolgerung.
Ja. Weil. weil ich ja gewusst habe, zwei Tage später stehe ich am Slalombrett. Also gleich die Vorbereitung für den nächsten. Ich hole mir einen kleinen Vorteil für mich.
Ja.
Habe ich dann nicht gemacht, weil ich habe dann Kopf gekriegt.
Ah.
Also.
Doch, vielleicht die Gedanken ein bisschen.
Ja, genau. Gleich nach dem Rennen bin ich schon ins Hotel gefahren, aber dann habe ich mich nur mehr umgezogen und bin dann zuschauen gegangen zum Finale. Auch wieder viel gelernt, also man kann auch beim Zuschauen lernen.
Ja.
Aber ja, dann hat es mir ein bisschen niedergehauen, muss ich sagen.
Mhm.
Also ich war dann den nächsten Tag, auf den nächsten Tag habe ich mich so gefreut. Es war Slalom-Trainingstag und Anreise Davos. Und ich glaube, ich habe zum Benji am Tisch gesagt, beim Abendessen, Alter, morgen wird so ein geiler Tag. Slalom-Training, dann setzen wir uns ins Auto, fetzen über die Pässe drüber. Es wird richtig, richtig geil.
Mhm.
Ja, bin am nächsten Tag aufgewacht und so einen trockenen Hals gehabt.
Mhm.
Husten müssen und noch dazu habe ich echt wenig geschlafen, weil ich war in der Nacht eine Woche.
Ja.
Und ja, war also einfach nicht topfit.
Okay.
Aber ich habe gewusst, die zwei Tage, die quetsche ich jetzt noch außer.
Mhm.
Also ich habe meinen Körper echt lieb, gell?
Ja.
Aber das tue ich mir jetzt schon an.
Okay.
Also da muss er jetzt drüber stehen. Mhm. Weil das lassen wir jetzt nicht
fallen. Wie sehr hilft es dir dann aber? Weil manchmal, muss man sagen, ist man so ausgeliefert. Es gibt Situationen im Leben und da hat man dann nicht, man hat keine Handlungsmöglichkeit dezidiert. Also es gibt dann manchmal ja Phasen oder Situationen im Leben, da kann man dann nichts mehr machen. Außer, dass man sagt, ich gehe jetzt in die Akzeptanz. Weil das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist dem die Energie nehmen, das mir ja auch gerade die Energie nimmt. Dadurch bin ich wieder der oder die Kontrolle drüber hat. Und ich finde, das schlimmste Gefühl für mich ist, wenn ich mich so ausgeliefert fühle. Wenn ich merke, Moment einmal, ich bin gerade nicht mehr der Regisseur meines Lebens oder meiner Lebensentscheidung ist, sondern ich bin gerade nur mehr Passagier und das Leben fährt gerade mit mir Schlitten. Aber so, wenn du sagst, du kannst jetzt das Slalombrettel holen oder du sagst, ich kann mir einfach nur mal umziehen, duschen gehen, schau beim Rennen zu, weil das hilft mir ja auch was. Wie wichtig ist für dich das, dass du dann halt wirklich auch konkrete Schritte setzen kannst, so einen Handlungsspielraum einfach hast, Handlungsmöglichkeiten? Weil manchmal nochmal ist man ja ausgesetzt. Wie gehst du mit diesen beiden Situationen jeweils um?
Man muss aufpassen, wenn man sagt, man ist ausgeliefert oder so, weil man hat sehr viele Schritte, die man einfach im Kopf lösen kann. Also akzeptieren, du hast richtig gesagt, also das hätte ich gleich reingerufen. Akzeptieren, einfach das Leben so weitergehen lassen. Weil du bist ja auf dem Weg. Und du hast da Ziele gesetzt, du arbeitest jeden Tag dran, du willst dich jeden Tag verbessern. Warum soll es dann nicht passieren? Wenn du dieses Mindset weiterhin verfolgst, warum soll es nicht passieren?
Mhm.
Und diese Möglichkeiten, ja, hole jetzt mein Slalombrettel, Geh chillen, geh wellnessen, schau beim Rennen zu. Das sind welche, du triffst dann genau diese Entscheidungen, die dir schneller wieder zu deinem Weg bringen oder zu deinem Ziel wieder näher bringen oder die in eine super Position bringen, um deine Ziele zu erreichen. Und ja, für mich war zum Beispiel noch Carezza klar, passt, der es ist, ich habe nicht einmal überlegt, wie jetzt dieser Riesendorf-Block oder so für mich zu bewerten ist. Das habe ich erst in der Weihnachtszeit dann gemacht. Mhm. Weil eben, es war keine Zeit für das. Für was Zeit in der Vergangenheit verlieren, wenn was Geiles eigentlich vor dir steht.
Ja.
Und ja, ich habe schon mir ein bisschen in den Slalom dann reingerettet.
Ja.
Aber eben.
Ja, du hast einen Ausblick gehabt einfach. Ne? Du hast was gehabt, wo du dich refokussieren hast können. Und das ist der Wurst.
Dafür bin ich extrem dankbar, dass ich die zweite Disziplin für mich einfach so, ich würde nicht sagen leicht, aber ich habe so ein geiles Lebensgefühl dabei.
Mhm.
Und das kommt langsam beim GSAW, also beim Riesendorlauf auch. Ja. Und ich merke das, dass es noch nicht gleich ist. Ich merke, dass wenn ich weiß, morgen fahre mal Slalom, dass ich nicht, also eigentlich will ich schlafen gehen, was ich sonst nicht will, weil umso schneller ich schlafen gehe, umso schneller ist morgen.
Ja, es
ist umso schneller sind wir morgen wieder auf der Piste.
Ja.
Und das Gefühl kommt langsam beim Riesendorlauf. Mhm. Da brauche ich mehr Geduld und das lerne ich gerade.
Ja. Also, Davos ist ein wichtiger Punkt, den wir in Folge, wir trauen uns,
2,
wow, besprechen werden. Es war ein wunderschöner Teaser dorthin, denn das, was wir mit dieser Folge wollten, ist, dass wir sagen, das war jetzt der Saisonstart. Wir oder ich habe gedacht, der wird anders vonstatten gehen, einfach. Ist er nicht. Und man hat aber an deinem Weg gesehen, über China und zweimal Italien, dass wenn man dann ankommt in Davos, dass das offensichtlich der Weg dorthin zum Ziel war. Und das Ziel, muss man sagen, ist 100% aufgegangen. Es kann nicht mehr aufgegangen sein. Und das besprechen wir dann in Folge 2.
Eine Frage habe ich noch an die. Und zwar, man versucht ja, nein. eigentlich ist es eh, also, auch wenn das jetzt eher so eine ruhigere und diebe Folge war, ich möchte schon noch eins herausheben, und zwar Social Media während so einer Zeit.
Mhm.
Und da hätte ich jetzt eine Frage an die, wie du das wahrnimmst, wenn jetzt so eine Phase bei mir gerade abläuft. Du meinst, du kennst mich, wir telefonieren, wir schreiben, aber wie siehst du das auf Social Media? Oder wie nimmst du das wahr?
Ich finde es eben so brutal, weil ich mir denke, oder es wäre ja auch total nachvollziehbar, wenn du ein bisschen untertauchen würdest und wenn du jetzt nicht posten würdest, welchen Platz du da gemacht hast.
Mm.
Aber voller Confidence haust du raus, ich bin halt 17er geworden oder halt 12er. Und da denke ich mir, ja, own it, claim it einfach.
Mm.
Warum auch nicht? Weil nochmal, warum? Du hast ein anderes Ziel, du möchtest woanders hin. Aber wieso halt nicht auch einfach sagen, aber ich bin trotzdem ja an dem Tag aufgestanden und ich habe trotzdem meinen Plan gemacht und ich habe trotzdem trainiert. Und das finde ich so bewundernswert und das nehme ich für mich halt einfach so mit, dass eine Niederlage erst dann zu einer Niederlage wird, wenn man diesen Titel gibt. Und das mag ich eben nicht. Ich mag es nicht, Sachen zu labeln. Weil wie man sieht in Davos, das war einfach der Weg dorthin.
Genau.
Und ich finde, du bist genauso ja ein Athlet und ein Sportler und du hast ja genauso, darüber reden wir dann in Folge 2, aber Davos, ein Renntag in Davos, es ist ja wurscht, ob in Katina oder Carezza oder wo immer auf der Welt, es ist ja im Prinzip immer dasselbe. Du arbeitest ja immer und du steckst ja immer deine Arbeit rein und deine Leistung rein. Und nur weil am Ende nicht genau das rausschaut, was du willst oder dir wünschst, macht es das alles um nichts weniger wert. Und zuerst habe ich mir gedacht, hey, der Hund postet einfach, dass er 12er geworden ist und ich schreibe schon meiner Schwester, Alter, das gibt's nicht, was tut er, was macht er? Wieso ist er 12er geworden? Ich verstehe es nicht. Weil wir eben telefonieren und dann wirkst du so cool und so aufgeräumt und du bist so im Fokus und das Und dann, ja, aber du claimst es, du bist Zwölfter geworden. Ja, ist so. Ja. Aber das ist ja jetzt auch nicht, wo man sagt, keine Ahnung, weißt du, wie man.
Und was auch schön ist, ist ja, ich darf.
Ja.
Ich darf am Renntag am Start stehen. Mhm. Das, ich stehe da mit, glaube ich, mit 40 anderen mhm. am Start.
Ja.
Aber das war's.
Hey, die Quali-Liste ist ewig bei euch. Das ist ein Wahnsinn.
Das ist, es ist einfach ein geiles Gefühl. Wir ja. sind da, du kommst von China heim. Es ist nicht, du fährst jetzt ins Büro, setzt dich hin. Mhm. Ich darf Snowboarden gehen. Ja. Und ich darf das mein Beruf nennen.
Genau.
Und das ist vielleicht so, es soll kein Rettungsversuch sein, dass man alles immer positiv sieht und so. Mhm. Aber zwischen den Rennen sollte man sich schon immer vor Augen halten, wie geil es eigentlich ist, dass man das seinen Job nennen darf.
Ja, dass man das
und,
machen darf. Ja.
Und ich glaube, wenn man das auch genießt zwischendrin, mhm. dann ist man gelassen, dann kann man einen gesunden Fokus finden und sich nicht fertig machen, weil man Zwölfter geworden ist, ja. sondern man freut sich drüber, dass man und also man freut sich drüber, wenn man weiß, okay, ich arbeite dran, dass ich nächstes Mal Elfter, Zehnter und so weiter werde.
Ja, oder gleich Erster.
Oder gleich Erster.
Wow, das war ein Teaser. Gut, das besprechen wir in Folge 2. Das war Folge 1. Wild. Freisig, bitte mach uns einen Trailer und einen Jingle. Danke, tschüss.
Ciao, ciao.